Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich noch ein, zwei Fragen stellen und dann gebe ich auch sehr gerne ans Publikum ab. Viel Spaß, Titus Müller, Applaus!
Dankeschön. Was mache ich hier und warum mache ich das? Ich bin Autor, seit 15 Jahren lebe ich davon und schreibe eben immer meine Romane, meistens solche historischen Themen, die ich anpacke, bin bei Blessing und Heine und gucke mich eben schon lange um, wie funktioniert das als Autor zu leben, mit allem, was so dazugehört. Und ich dachte mir, vielleicht gibt es Leute auf der Messe, die kurz davor stehen, die sich fragen, wie schaffe ich diese Schwelle zu überwinden und was muss ich dann beachten, wie kann ich das gut machen, als Autor zu leben. Und eben die Klippen wurden schon genannt, Selbstzweifel, handwerkliche Schwächen, Selbstvermarktung. Und ich dachte, ich fange mit Selbstvermarktung an, weil euch, ich sage einfach du, unter Kollegen sagt man du bei Autoren, also weil euch das vielleicht am meisten interessiert. Man muss als Autor heutzutage lernen, Bücher nicht nur zu schreiben, sondern auch drüber zu reden. Es geht nicht mehr anders. Man kann sich da nicht davor verstecken. Und für die Verlagssuche, die erste Gelegenheit, wo man über sein Buch auf jeden Fall reden muss, habe ich ein paar Tipps mir zusammengeschrieben, die mir in den Jahren so aufgefallen sind, was helfen kann. Ich muss aber dazu sagen, meine Art zu schreiben, ich schreibe Genre-Literatur, ne? Historische Romane ist Genre, das ist nicht die hohe Literatur. Und alles, was ich jetzt sagen werde in der nächsten halben Stunde, betrifft eher Unterhaltungsliteratur, muss man dazu sagen. Und da ist es wichtig, wenn man seinen Stoff verkaufen möchte, sein Genre auch zu kennen. Zu wissen, was, in welche Schublade gehört eigentlich mein Buch. Und ich weiß, Autoren hassen Schubladen. Und ihr wollt am liebsten aufspringen und sagen, mein Buch ist weder Krimi noch Fantasy noch historischer Roman oder was auch immer. Aber es ist so, der Buchhandel später muss euer Buch ja irgendwo ins Regal stellen. Und deswegen braucht es eine Schublade. Die müssen wissen, wo sie es hintun können. Und in den Verlagen denken die auch in solchen Schubladen, weil sie bestimmte Programmplätze für die bestimmten Genres haben. Also hilft es, sein Genre zu kennen. Das ist besser auch fürs Debüt, wenn man da ein bisschen die Genregrenzen kennt. Man darf die auch sprengen, aber es ist gut, sie zu kennen. Und dann ist es wichtig, sein höheres Anliegen zu verschweigen. Ich kriege manchmal sowas gezeigt, irgendwie Anschreiben an Agenturen oder an Verlage und da kommen dann Sätze vor, das ist jetzt ein Zitat. Ich möchte mich vielmehr an Hermann Hesse orientieren, der mit seinem Werk das universell Wahre anspricht. Das ist ein höheres Anliegen, das man gerne haben darf, aber nicht im Verkaufsgespräch unbedingt aufs Tablett bringen sollte. Mir hat es geholfen, mir Wegbegleiter zu suchen, die ungefähr an der gleichen Stelle waren wie ich. Also als ich angefangen habe, mein erster Roman ist 2002 erschienen. Als ich an dem schrieb, habe ich mir Kollegen gesucht, die auch schreiben und die ungefähr an der Stelle waren wie ich. Also ein fast fertiges Buch, an dem man noch viel schrauben musste und das bald angeboten werden sollte. Und dann haben wir telefoniert, haben uns gegenseitig die Texte lektoriert und so. Da hat mir auch der Bundesverband junger Autoren geholfen, der mich hierher heute eingeladen hat und Jubiläum hat gerade. Also Verbündete suchen war immer eine gute Idee. Auch Testleser sind eine gute Idee. Möglichst nicht Mama oder Papa oder der Partner, sondern jemand, der auch bereit ist, hart zu sagen, dieses Kapitel langweilt mich total. Was ich auch gelernt habe in den Jahren, es ist ganz gut, wenn man sein Buch in wenigen Sätzen pitchen kann. Kennt ihr den Begriff pitchen? Also, dass man praktisch jemandem begegnet und spontan sagen kann, ich schreibe an einem Roman, der handelt davon, davon, davon. Und das ist der Grund, warum alle es lesen sollten. Ich weiß, dass das schwer ist. Das kann man erst mal üben, wenn man alleine ist. Wahrscheinlich ist es am besten. Aber ich habe in meinem Weg als Autor mehrere Situationen erlebt, wo ich das brauchte. Oft habe ich versagt. Manchmal hat es auch ganz gut geklappt. Zum Beispiel kann es passieren, ihr geht auf eine Lesung. Premierenlesung von jemandem. Und die Lektorin oder der Lektor des Autors sind auch da. Das gibt's oft. Ist bei meinen Premierenlesungen oft so, ist bei anderen oft so. Und dann kommt ihr ins Gespräch hinterher. Ihr wart am Tisch, habt euch ein Buch signieren lassen und da steht der Lektor und ihr sagt, ja, ich schreibe ja auch. Und dann will er wissen, was denn? Das ist die Chance, der hat bloß ein paar Minuten und da dann knackig sagen zu können, was man macht, kann entscheidend sein. Oder ich hatte den Fall, mein Agent hat gesagt, Carsten würde sich vielleicht für ein Kinder- oder Jugendbuch von dir interessieren. Ich habe mal der Lektorin deine Nummer gegeben. Dann klingelte das Telefon, dann war die dran. Und dann musste ich schnell tolle Ideen erzählen. Aber das ist nicht so leicht, wenn man sich nicht ganz im Klaren ist, was ist eigentlich so der Kern meiner Geschichte oder wovon handelt das genau. Es ist aber gut, so in wenigen Sätzen jemanden am Haken haben zu können. Gut finde ich auch, sich selber ernst zu nehmen. Wir als Autoren sind eine Geschäftsfrau, ein Geschäftsmann. Das ist ein Teil des Berufs und das ist okay. Also man ist nicht nur der rumflatternde Künstler, sondern man hat auch ein Geschäft anzubieten. Man hat einen Stoff, den man verkaufen will und der Verlag hat ein Interesse daran, Stoffe einzukaufen, weil jedes Halbjahr ein neues Programm rauskommen muss mit tollen neuen Büchern. Das hieß für mich, ich habe professionelle Fotos von mir machen lassen, habe eine professionelle Website machen lassen. Ich drucke meine, wow, da ist was los. Drucke meine Rechnungen auf schönes Briefpapier. Ich trete wie ein Geschäftsmann auf und das ist gut. Ich muss mich nicht verstecken mit dem, was ich mache. Ich muss mich nicht dafür schämen und bereite mich gut vor auf Gespräche, wenn es da solche Gespräche gibt. Das heißt aber auch fürs Manuskript, dass die ersten Seiten, die man schreibt, die besten sein sollten, die man gerade schreiben kann, bevor ich es rausschicke. Das passiert oft, dass man aus lauter Ungeduld, endlich will man wissen, wird es denn von jemandem veröffentlicht, wird es bei irgendwo ankommen, schickt man es viel zu früh raus, ohne nochmal zu überarbeiten. Ich schicke nie was raus, was noch irgendwie frisch ist. Niemals. Auch wenn ich für Zeitschriften schreibe und die sagen, wir brauchen es möglichst heute, dann sage ich, tut mir leid, frühestens morgen. Ich muss eine Nacht drüber schlafen, ich muss es nochmal durchkorrigieren. Es ist nämlich so, Texte sind in der ersten Fassung immer Schrott. Immer. Und das dürfen die sein. Ein Text darf erstmal Schrott sein, aber dann fange ich an zu schrauben und zu basteln und ihn zu einem guten Text zu machen. Ich habe das mal durchgerechnet für meine Romane. Bevor die in den Verlag gehen, überarbeite ich die 10-mal. 10 Überarbeitungen, dann denke ich, es ist gut genug, um es rauszuschicken. Und glaubt mir, auch von den Bestseller-Autoren, die ihr gerne lest, sind die ersten Fassungen Schrott. Das ist so. Deswegen ist es so schrecklich, wenn man irgendwo in ein Gästebuch schreiben soll und die sagen, oh, der Autor schreibt was in mein tolles Gästebuch und man weiß, ich kann nur versagen. Ich werde jetzt hier eine Rohfassung reinschreiben, irgendwas hingehauenes. Das ist nicht so gut wie etwas, an dem man Stunden überlegt hat und gebastelt und gefeilt hat. Aber da würde ich euch also raten, ehe ihr euer Buch anbietet, macht wenigstens die ersten 20, 30 Seiten zu dem Besten, was ihr momentan könnt. Wenn ihr es nochmal Korrektur lest, ihr solltet nichts mehr finden. Oder höchstens irgendwo ein winziges rotes Strichelchen und dann muss es ansonsten schwarz-weiß bleiben. Ansonsten würde ich sagen, sollte es noch zu Hause bleiben. Dann würde ich empfehlen, die Stärken zu betonen, die das Manuskript hat. Man sieht ja, was im Markt gerade los ist. Wenn in Hollywood gerade eine neue Piratentrilogie verfilmt wird, dann kann ich das sagen, wenn mein Buch von Piraten handelt und ich biete es an, kann ich darauf mal hinweisen. Bei mir war es so, ich habe einen Roman geschrieben, der auf der Titanic spielt und da hatte gerade das ZDF für 15 Millionen eine Titanic-Dokumentation aus dem Ausland eingekauft. Habe ich natürlich erwähnt, als ich den Stoff angeboten habe. Oder wenn ihr wisst, im Moment sind Liebesromane in und Thriller eher out, wenn es so wäre, dann betont die Liebesgeschichte in eurem Stoff, auch wenn es auch ein Thriller ist. Verlage müssen sich da sowieso entscheiden. Also der Tag X ist ein Spionage-Thriller, aber es gibt auch eine Liebesgeschichte und mein Verlag hat sich entschieden, die Liebesgeschichte zu betonen, sieht man am Cover. Das ist okay. Die überlegen sich, was läuft gerade gut. Darauf setzen wir den Schwerpunkt. Und dann ist wichtig zu zeigen, dass man ein Teamplayer ist. Beim ersten Gespräch mit den Lektoren oder auch mit der neuen Agentur oder sowas, die checken ab, ob ihr zickig seid, weil ein Verlag oder eine Agentur zickige Autoren nicht leiden kann. Es gibt tatsächlich, dass Autoren rausfliegen aus dem Verlag, weil die sich derart anstellen, dass es nur anstrengend ist. Zeigt, dass ihr ein Teamplayer seid. Das zeigt man zum Beispiel dadurch, dass man im Gespräch mal erwähnt, der Titel ist natürlich ein Arbeitstitel. Also den endgültigen Titel, den finden wir dann gemeinsam oder so. Das hört ein Lektor gerne, weil er weiß, über den Titel will das Marketing mitsprechen, da will die ganze Verlagsetage mit drüber debattieren. Also wenn der Autor nicht gleich sagt, also das muss so bleiben, wie ich es genau geschrieben habe, wer einer ändert hier was, sondern wenn er sagt, wir machen das gemeinsam, das ist ein gutes Signal an einen Verlag. Und solche weichen Faktoren spielen eben auch eine Rolle. Nicht nur der Text, sondern auch solche weichen Faktoren. Und hört gut zu. Die Lektoren erzählen gerne, was sie gerade suchen, was gerade bei ihnen gut gelaufen ist im Haus, zum Beispiel andere Romane, die gut liefen. Oder sie erzählen, der und der Autor hat den Verlag verlassen, das kriegt man manchmal auch mit in der Branchenpresse, buchmarkt.de oder so, dann wisst ihr, okay, da ist eine Lücke entstanden. Also gut zuhören ist auch eine Hilfe in diesem Metier. Und eine Frage, die garantiert kommt in dem ersten Gespräch ist, was schreiben Sie als nächstes? Und wisst ihr, warum die das fragen? Weil sie wissen wollen, ob ihr weitermacht. Ein einzelnes Buch einzukaufen lohnt sich für keinen Verlag. Ein einzelnes Buch, da steckt man so viel rein, um überhaupt mal den Autor ein bisschen bekannter zu machen. Ein Verlag möchte gerne eine Marke aufbauen, einen Autor als Marke. Und dafür braucht man immer wieder neue Produkte. Alle 2 Jahre ein neues Buch zum Beispiel. Deswegen werden die das gerne hören, wenn ihr sagt, ich bin noch nicht sehr weit, aber als nächstes Thema habe ich mir sowas in der Art überlegt. Die wollen vielleicht sogar schon wissen, wann könnte das denn fertig sein, damit sie eintakten können im Kopf, okay, alle 3 Programme kommt ein neues Buch von dem oder von der. Das ist einfach wirtschaftlich sinnvoller so für einen Verlag. Dann buttert er einmal Werbung rein und dann kann er mit dem nächsten und übernächsten Buch langsam auch wieder das Geld reinholen. Also zeigt euch, dass ihr keine Eintagsfliege seid. Sagt nicht sowas wie, ah, mache ich erstmal eine Weltreise und dann mal gucken. Ich habe da auch gerade noch einen neuen Job und ein neues Hobby angefangen. Ob das weiter mit dem Schreiben geht, weiß ich noch nicht. Macht einen schlechten Eindruck. Und dann natürlich, lasst euch auch nicht von der 10. Absage entmutigen. Es gehört so viel dazu, dass Lektor und Autor zusammenkommen, dass das passt. Da muss gerade der Programmplatz frei sein im Verlag. Wenn die schon 10 Krimi-Autoren eingekauft haben und sind eigentlich schon über ihr Limit gegangen, werden sie den 11. eher ganz kritisch angucken. Und wenn der sie nicht total umhaut, kaufen sie den nicht. Aber wenn da gerade noch Lücken sind, weil jemand das Haus gewechselt hat oder nicht pünktlich abgeliefert hat oder was auch immer, dann sind sie gerade auf der Suche nach einem Krimi. Und das könnt ihr nicht wissen. Ihr schickt euer Angebot raus oder eure Agentur schickt es für euch raus. Würde ich sowieso eher empfehlen, über Agenturen zu gehen. Und vielleicht treffen die gerade auf so eine Lücke, vielleicht auch nicht. Oder der Lektor mag eben so eine Art von Buch oder mag es eben nicht. Ich würde an eurer Stelle das so machen. Wenn ich mein Angebot rausgeschickt habe und es kommt zurück mit der Absage, würde ich am selben Tag das gleiche Ding, wenn es nicht zu zerflettert ist, mit einem neuen Anschreiben an einen neuen Verlag oder an eine neue Agentur schicken. Immer am Laufen halten. Und während das Ding unterwegs ist und es dauert immer 3 bis 6 Wochen, ehe da mal eine Antwort kommt, würde ich an was Neuem schreiben. Nicht zu Hause sitzen und zittern und denken, werde ich wieder eine Absage kriegen. Das muss jetzt unterwegs bleiben. Und zwar monatelang immer unterwegs bleiben und ihr schreibt an dem neuen Stoff. So kann man sich auch viel besser ablenken. Und dann würde ich wirklich 20 Absagen abwarten, bis ich so langsam denke, okay, bei der 25. vielleicht war es doch noch nicht reif genug und ich gehe mit Buch Nummer 2 an den Start. Aber erstmal sind Absagen was ganz, ganz Normales. Ich schreibe ja eigentlich für Erwachsene seit 15 Jahren, aber ich habe auch mal ein Jugendbuch geschrieben im historischen Bereich, was nicht so leicht geht. Es gingen damals eher Dystopien und Fantasy, inzwischen sinken die auch, glaube ich, schon wieder ab. Und meine Agentur hatte es, obwohl ich eingeführter Autor bin, schwer, einen Jugendbuchverlag dafür zu finden. Hat auch viele Absagen kassiert. Hätte ich auch sagen können, Jugendbuch lasse ich, aber dann habe ich einen schönen Vertrag mit Fischer gemacht für ein Jugendbuch. Das heißt nicht, dass Fischer dumm war oder dass die anderen blöd waren. Einfach nur bei denen hat es gerade nicht gepasst und bei Fischer hat es gepasst. Das ist ein ganz normaler Geschäftsvorgang. Tja, und dann fahrt ihr raus aufs literarische Weltmeer. Heißt das, ihr werdet reich und berühmt? Wahrscheinlich nicht. Ich sag euch mal, was ich so verdiene, okay? Dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr euren Job kündigt oder nicht kündigt. Also, mein erstes Jahr, wo ich Geld mit dem Schreiben verdient habe, war das Jahr 2001. Da habe ich 8.000 Euro mit dem Schreiben verdient in dem Jahr. Das zweite Jahr habe ich 7.000 verdient, im dritten Jahr 10.000, im vierten Jahr wieder nur 7.000, das war 2004. Und erst im fünften Jahr kam es dann in so eine Region, wo man sagt, ich kann davon leben. 31.000 und dann 38.000. Heute sind es immer so 40.000 bis 50.000 vor Steuern. Das heißt, ich muss auch noch Steuern davon bezahlen, bleiben so 30.000 im Jahr übrig. Ganz normaler Verdienst, wie man mit anderen Berufen auch hat. Mit so normalen, mittelstark bezahlten Berufen. Also ich kaufe mir keine Villa und ich lebe auch nicht am Meer oder sowas, sondern ich habe kleine Kinder, ich habe eine Frau, ich habe ein Auto und wir bezahlen unser Haus ab, aber ansonsten lebe ich wie jeder andere auch. Was ihr aber sehen könnt an dieser Aufzählung mit dem Verdienen, die ersten Jahre sind naturgemäß noch ein bisschen magerer, weil man sich auch erst eine Leserschaft aufbauen muss, die dann das nächste Buch wieder kaufen und das nächste Buch und dann erzählen sie es den Freunden. Die Buchhändler müssen einen kennenlernen. Ich hatte jetzt gerade eine Lesung in Quedlinburg vor 2 Tagen und der Buchhändler sagte mir, ich kannte sie noch nicht. Könnte ich auch beleidigt sein, aber das ist normal. Es gibt eben, weiß gar nicht, 3.000 oder 5.000 Buchhandlungen in Deutschland. Nicht jeder kennt euch gleich. Die müssen euch erstmal nach und nach kennenlernen. Und er hat mich eben nach 15 Jahren auch noch nicht gekannt und jetzt hat er mich kennengelernt. Und das nächste Buch wird er wahrscheinlich mehr einkaufen und besser verkaufen können. Und das ist eine Arbeit, die sich über Jahre hinzieht, wo man sich allmählich Geschäftspartner und Publikum erobert. Und das ist ganz normal. Bei mir ist es so, ein Drittel meiner Einnahmen kommen durch Lesungen und zwei Drittel kommen durch Romantantiemen oder Hörbuchlizenzen oder Auslandslizenzen. So baut sich das bei mir zusammen. Und das ist das Verrückte. Man muss es mit voller Kraft wollen, 100% geben, aber gleichzeitig darf man seinen Brotjob noch nicht aufgeben. Ist ein bisschen fies, oder? Bei mir war es leichter, weil ich studiert habe damals und im Studium praktisch habe ich viel geschwänzt und hatte ja BAföG, war abgesichert und konnte schön schreiben. Und irgendwann habe ich im Studium gemerkt, hey, ich kann davon leben und habe dann gar nicht mehr BAföG gekriegt, weil ich zu viel verdient habe und habe dann aufgehört, BAföG zu beantragen. Und so bin ich rübergeglitten und habe eigentlich nie anständig gearbeitet. Ich kenne das gar nicht, wie normales Arbeiten geht. Aber wenn ihr jetzt einen Job habt, kündigt ihn nicht, ne? Also schreibt lieber morgens und abends, schafft den Fernseher ab, boxt euch irgendwie Freiräume frei und dann bleibt hartnäckig dran. Und träumt inhaltlich, nicht wirtschaftlich. Also wenn man immer sich so erträumt, ich möchte der Star werden, der ganz viel Geld mit dem Schreiben verdient, das tut den Büchern nicht gut. Besser ist es, man sagt, diese Geschichte, ich muss heulen, wenn ich an diese Geschichte denke, die muss einer schreiben und der eine bin ich. Das ist, wie man als Autor träumen sollte, inhaltlich. Die zweite Klippe, handwerkliche Schwächen. Dazu will ich nur ganz wenig sagen, weil da könnte man Stunden füllen, aber wer weiß, das, die Hälfte davon kennt ihr wahrscheinlich längst. Ich habe einfach mal nur ganz wenig rausgesucht. Was für mich wichtig ist, eben mir bewusst zu machen, ich haue erstmal nur Ton auf die Töpferscheibe. Ich weiß nicht, habt ihr mal einen Töpfer gesehen, der so töpfert? Bei uns in der Nähe gibt es so einen Töpfer. Da kann man in die Werkstatt reingehen und der ist auch gerade dann immer dabei und formt da irgendwelche Tassen und Krüge. Und bei dem ist das so, eh da eine Tasse draus werden kann, muss der erstmal so einen Klumpen Lehm auf die Scheibe knallen. Und genauso ist es als Autor. Meine erste Fassung ist bloß ein Klumpen Lehm. Die knall ich da auf die Seite, die hat noch gar nichts Zündendes. Aber es ist besser, was auf der Seite zu haben, als am nächsten Tag eine leere Seite zu überarbeiten. Da habe ich nämlich nichts zum Überarbeiten. Dann starre ich wieder die weiße Seite an und komme wieder nicht voran. Also sage ich mir, Titus, ganz ruhig, schreib einfach erstmal, was du gerade so spontan hinkriegst und morgen und übermorgen kannst du was Anständiges draus machen. Und das heißt bei mir dann beim Überarbeiten zum Beispiel, ich gucke, sind meine Romanfiguren aktiv oder passiv? Passive Romanfiguren sind ganz schlecht. Wenn die da irgendwo sitzen und rumjammern, das will niemand lesen. Man will Romanfiguren, die handeln, die das Ding anpacken und was tun. Das heißt bei mir auch, wenn ich mir einen Stoff angucke, wie jetzt hier für der Tag X, das handelt vom Aufstand am 17. Juni 1953 in der DDR. Und wenn ich den Stoff weiß, dann gucke ich, wem tut's am meisten weh? Das muss eine Romanfigur sein. Jemand, der da richtig böse was abgekriegt hat. Dann gucke ich, wer hat an den Schalthebeln der Macht gesessen? Wer konnte die Entscheidungen treffen, ob da jetzt die Panzer rollen oder nicht? Den will ich auch als Romanfigur. Ich muss jemanden haben, der die Entscheidungen treffen konnte. Und so lande ich bei Figuren, die eben richtig dabei sind und nicht bei Figuren, die nur, oh, da fahren Panzer, komm, wir gehen lieber rein oder so. Also das will man nicht als Leser miterleben, sondern man will die haben, die mit sich ringen, die sagen, schieße ich jetzt auf die Aufständischen oder schieße ich nicht? Da hängt was davon ab, ob die den jetzt abknallen oder nicht. Oder die sich vielleicht fragen, meine Kinder sind zu Hause, aber ich will, dass das hier besser wird in der DDR. Jetzt stelle ich mich da hin auf die Bühne und sage was oder nicht. Die Stasi schreibt meinen Namen auf, vielleicht holen die mich heute Abend ab. Das ist jemand, bei dem passiert was und der muss eine Entscheidung treffen. Das wollen die Leser miterleben. Also solche Figuren suche ich. Die dürfen ruhig schlimme Fehler machen. Also die dürfen von einem Unglück ins nächste reinrasseln, aber sie müssen selber schuld sein. Das ist das Entscheidende. Wenn eure Romanfigur einen Unfall zustößt, weil ein anderer Fahrer schlecht gefahren ist, ist eine blöde Szene. Kann man zwar sagen, ja, wie geht die Figur damit um oder sowas. Viel besser ist, wenn eure Figur dem teuren Audi da vorne hinten reingefahren ist. Dann will ich sehen, okay, was macht sie mit der Schuld, mit dem Ärger, mit dem angeschrien werden? Wie geht sie damit um? Wichtig ist auch, dass man die Figuren in ihrer Eigenart, wie die so sind, erlebbar macht und nicht nur sagt. Also ich will bei einem Mittelalterroman nicht gesagt kriegen, er war ein schlachterprobter Ritter, sondern ich will sehen, dass da eine schartige Waffe an der Wand hängt in der Burg und dass der Kerl hinkt, weil er eine Schlachtfeldverletzung hat. Also es muss sich auf die Geschichte auswirken und dann will ich es miterleben, anstatt es nur so gesagt zu kriegen. Da gibt es ein schönes Beispiel im Roman Eine Billion Dollar von Andreas Eschbach. Gibt es eine Frau, die überirdisch schön sein muss, Patricia de Beers. Und es wird nicht einmal im ganzen dicken 800-Seiten-Roman gesagt, dass die schön ist. Nie. Man weiß es nur, weil alle so auf sie reagieren. Also der Hauptfigur verschlägt die Sprache, der Regierungsgesandte, dem zittern die Hände, der Steward verschüttet den Tee. Also sie reagieren auf die Figur und dadurch sehe ich, wer sie ist und dieses oder wie sie ist. Wer, weiß ich da immer noch nicht, aber dieses Erleben, wie eine Figur ist, ist viel stärker als das nur gesagt kriegen oder so irgendwie aufgezählt kriegen. Also praktisch, er war mittelgroß, dunkelblond, 1,80 und unscheinbar, nee. Und dann natürlich Spannung, klar. Leser wollen gerne auf die Folter gespannt werden, die wollen leiden. Muss man sich immer mal wieder bewusst machen, ne? Leser wollen weinen, die wollen Angst haben, die wollen es schlimm haben beim Lesen und am Ende wollen sie erleichtert sein, klar. Und wie macht man das? Man sorgt dafür, dass an jedem Punkt des Romans Fragen offen sind, die noch nicht beantwortet wurden. Und bevor die nächste Frage beantwortet wird, muss eine andere schon wieder gestellt sein. Versteht ihr, wie ich das meine? Also, wenn die Frage ist, von wem ist sie schwanger? Bevor ich darauf die Antwort kriege, möchte ich, keine Ahnung, dass jemand irgendwo eingebrochen hat. Und dann will man wissen, wer war das und warum hat er da die Zeugnisse geklaut? Oder keine Ahnung, ist jetzt spontan aus dem Ärmel geschüttelt. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Immer offene Fragen. Wenn nämlich an einem Punkt des Romans alle Fragen beantwortet sind, klappen die Leute das Buch zu und sagen, ja, lese ich vielleicht später mal weiter. Ganz nette Geschichte. Ihr wisst ja, wie das ist, abends bei euch selber im Bett. Ihr lest ein Kapitel zu Ende und sagt euch, okay, bis zum Ende des Kapitels und da mache ich dann morgen weiter. Und deswegen machen wir Romanautoren das extra so. In der Mitte des Kapitels ist es, ja, ganz okay von der Spannung her, aber am Ende zieht es dann nochmal an. Und dann sagen sich die Leser, ah, na gut, das nächste, ich fange das nächste Kapitel noch kurz an. Es ist zwar schon super spät, ich muss eigentlich schlafen, aber wenigstens den Anfang muss ich jetzt lesen. Wie geht's da weiter? Ist natürlich ein Trick. Man will über diese Stellen hinweg, wo die Leute aufhören zu lesen, damit sie immer dranbleiben und immer weiterlesen. Und wenn ich jetzt beim Überarbeiten merke, okay, die Szene funktioniert einfach nicht, irgendwas stimmt nicht, ich will dauernd aufstehen vom Schreibtisch und weggehen von meinem Manuskript, mir wird übel, wenn ich meinen eigenen Text lese, dann gehe ich diese Punkte durch. Gucke ich, ist meine Romanfigur aktiv? Macht er was? Ist er gut vorgestellt auf eine Art, die nicht nur alles Blabla vorgibt? Sind Fragen offen? Was will eigentlich der Leser an dieser Stelle der Geschichte brennend wissen? Leser sind ja inzwischen ein bisschen strenger geworden. Die wollen, dass auch schon auf den ersten 2-3 Seiten klar wird, was so das Grundproblem der Geschichte ist. Früher Karl May, ja, der konnte 20 Seiten lang die Steppe beschreiben. Das haben die Leute locker mitgemacht. Heutzutage muss am Anfang des Romans ziemlich schnell klar werden, da ist was los und es geht um was. Also es ist hier nicht nur belangloses Palaver, sondern da wird was passieren. Das will ich als Leser spüren. Es gibt von Terry Pratchett einen Roman, der fängt an, es war eine laue Frühlingsnacht, als eine Faust so heftig an die Tür klopfte, dass sich die Angeln verbogen. Das ist der erste Satz des Romans. Welche Fragen werden da aufgeworfen? Was ist los in so einer lauen Frühlingsnacht? Warum donnert da einer gegen die Tür? Und vor allem, wer hat so viel Kraft, dass sich da die Angeln verbiegen? Und warum hat der so eilig? Also sofort lauter Fragen. Das ist übrigens ein Golem, der da an die Tür pocht, kommt dann bald raus. Aber ein Satz und ich habe Fragen im Kopf. Oder von Frederick Forsyth gibt es einen Roman, der fängt an, der Mann, der noch 10 Minuten zu leben hatte, lachte. Ja, will ich weiterlesen. Ich will wissen, woran stirbt er in 10 Minuten und warum lacht er jetzt noch und hat gar keine Ahnung scheinbar, dass er sterben wird. Es muss nicht jeder Roman so anfangen, aber ich meine, man muss sich bewusst machen, ich habe nur ein paar Seiten. Dass die Leute gehen in der Buchhandlung hin und fangen vorne an zu lesen, um mal zu gucken, ob es was ist. Und dann wollen die ziemlich schnell am Haken sein bei Unterhaltungsliteratur. Und die Lektoren auch. Die wollen nicht, dass ihr ihnen ein Stück aus der Mitte schickt, auch wenn ihr denkt, die Mitte ist doch viel besser. Die wollen den Anfang lesen, weil sie wissen, es hängt ganz viel am Anfang. Und der Anfang muss stark sein. Das heißt manchmal auch, dass man dann im Lektorat das Buch nochmal umpflügt. Bei mir war es so, bei Nachtauge, auch einem Thriller, den ich geschrieben habe, haben dann die Testleser alle gesagt, boah, die Geschichte mit dieser deutschen Spionin in England, die ist eigentlich das Spannendste. Daraufhin, weil das alle Testleser gesagt haben, habe ich das Buch nochmal umgeschrieben und habe diese Spionin an den Anfang gesetzt. Das funktioniert, war gar nicht so schlimm, ein bisschen umschreiben, ein bisschen anpassen. Aber ich weiß, der Anfang muss stark sein. Und Fragen aufwerfen. Wie halte ich mich als Autor motiviert und bei der Stange und wie halte ich mich produktiv? Das ist was, das muss ich hinkriegen. Ich habe die 2 kleinen Kinder zu ernähren, unser Kühlschrank muss voll bleiben, wir wollen auch tanken und müssen eben an die Bank unser Haus abzahlen. Also ich muss kreativ bleiben, ich kann mir nicht leisten, eine Woche lang Schreibblockade oder sowas zu haben. Ich bleibe dran. Und wie mache ich das? Ich habe natürlich Angst. Angst, kein Talent zu haben, Angst, abgelehnt oder bloßgestellt zu werden. Was denkt ihr? Jetzt ist gerade vor 2-3 Wochen dieser Roman erschienen. Die ersten Lesungen, wie ich da zittere. Wie ich denke, wenn ich die Stelle vorlese, wird die ankommen? Werden die irgendwie drauf reagieren oder nicht? Dann die Leserunden im Internet. Was kriege ich da für Feedback? Die ersten Rezensionen. Oh. Also ich habe solche Ängste. Die Angst, nicht gut genug zu sein. Die Angst, eines Tages zurückzuschauen und das Ganze als Zeitverschwendung zu erkennen oder so. Als Hochstapler aufzufliegen. Ganz schlimme Angst. Und wenn man da alleine am Schreibtisch sitzt und jeden Tag so die Herausforderungen des Manuskripts löst, da den Fokus zu bewahren, keine Browser-Games zu starten, nicht rumzugoogeln, rumzusurfen, dauernd auf Zeit online zu gucken, was in der Weltgeschichte Neues los ist oder in Autorenforen, was die jetzt wieder posten. Ich kenne das, ich mache das. Aber da sich dann wieder zu zügeln und sagen, Moment mal, ich bin hier, um zu schreiben, das ist manchmal nicht leicht. Da gibt es die Durststrecken, wo man die Freude an den Wörtern plötzlich vermisst. Da hilft mir zum Beispiel, ich trete ans Regal, ziehe einen Roman raus, entweder einen richtig guten, den ich liebe, dann lese ich so ein paar Sätze und denke, ja, ja, das will ich. Dann lecke ich wieder Blut, ja, sage, so will ich schreiben können wie der. Oder ich ziehe einen schlechten Roman raus, lese ein paar Sätze und sage, also wenn das gedruckt wurde, wird ja meins wohl auch noch irgendwie unterkommen. Also egal, welches Buch ihr nehmt, es hilft immer, ein paar Sätze zu lesen. und ich mache mir auch bewusst, dass dieser Perfektionismus, nicht gut genug zu sein oder vielleicht die Leser zu enttäuschen, eigentlich etwas ist, das aus mir selbst rauskommt. Die Leser sind seit 15 Jahren glücklich mit meinen Romanen und trotzdem habe ich bei jedem Buch wieder die Angst, da könnten sie jetzt enttäuscht sein. Psychologen erklären das so, dass man seine eigene Befürchtung auf die anderen projiziert und denkt dann, die gucken mich so skeptisch an und finden vielleicht nicht gut, was ich mache. Das kann man also ganz toll erklären. Hilft vielleicht ein bisschen, wenn man versteht, was da in einem vorgeht, aber es existiert trotzdem. Und dann sitze ich da und sage, oh, das wird nichts, dieses Buch kann gar nichts werden. Und dann kommt meine Frau, Lena, und sagt, was ist los, weil ich auch so finster gucke. Dann sage ich es ihr und dann sagt sie, Titus, das hast du doch bei jedem Roman. Ist mir oft in dem Moment nicht mehr so klar, aber es stimmt. Und die anderen sind auch was geworden und die Leser mochten sie. Aber solche Durchhänger gibt's einfach. Am besten läuft es natürlich, wenn ich gerade einen guten Einfall habe oder meine Figuren liebe. Dann gehe ich auch wieder Psychologie so ran, dass ich sage, okay, ich habe jetzt wenig innere Spannkraft zum Schreiben, aber ich schreibe jetzt 2-3 Absätze und dann darf ich zum Briefkasten gehen und hole die Post. Mache ich sehr gern, die Post holen. Oder dann hole ich mir einen Joghurt aus dem Kühlschrank oder irgendwas, so kleine Belohnungen. Das funktioniert nämlich gut, weil das Hirn dann Dopamin ausschüttet. Und das trainiert das Gehirn. Das Gehirn merkt sich, wenn ich schreibe, geht's mir gut. Wenn ich schreibe, kriege ich Joghurt oder Glücksgefühle am Briefkasten. Also schreibe ich mal. Oder ich spiele mal 10 Minuten Computer. 10 Minuten. Wirklich. Bloß, dass Lena immer gerade während dieser 10 Minuten reinkommt und sagt, wenn du bloß spielst, kannst du mir auch unten helfen. Das ist halt das Doofe. Ja, und dann muss ich mir bewusst machen, das Schreiben ist keine Castingshow. Die Castingshows, ich weiß, ich gucke auch gerne Voice of Germany, bevor diese Sätze da sich alle umgedreht haben, also diese Anfangsfolgen gucke ich gerne, aber die bringen uns was ganz Schlechtes bei. Die sagen uns nämlich, nur wenn du der Beste bist, hat deine Kunst einen Wert. Das heißt also, ich darf bloß gärtnern, wenn ich den Garten von Sanssouci habe. Oder ich darf bloß singen, wenn ich einen Saal mit 1000 Plätzen fülle mit dem Gesang. Aber das ist Quatsch. Nicht das Beliebteste ist automatisch das Wertvollste. Ist genauso im Fernsehen. Im Fernsehprogramm funktionieren natürlich Sex and Crime, weil das Grundbedürfnisse sind, die wir alle haben uns, oder die uns alle ansprechen. Jetzt ängstigen, spricht uns an oder eben irgendwie angemacht zu werden. Aber das sind bloß die, das ist in der Mitte des Flusses sozusagen, wo wir uns alle irgendwann mal wiederfinden. Aber das am Rand hat genauso viel Wert. Also eine Sendung übers Züchten von Lamas, die hat weniger Einschaltquoten, aber die ist deswegen nicht weniger wert als der Tatort. Und das muss man sich bewusst machen. Mein Buch, auch wenn es vielleicht 1000 Exemplare verkauft oder 3000 Exemplare, es ist nicht weniger wert als eins mit 30.000. Und dieses ständige sich vergleichen mit den Kollegen, wie läuft's bei denen, macht einem nur alles kaputt. Übrigens, 60-Meter-Läufer, so Olympialäufer, die nehmen sich nicht die 60-Meter-Ziellinie, weil sie dann nämlich langsamer werden. Wenn sie die als Ziel nehmen, dann würden sie in den letzten Metern vor der Linie langsamer werden. Ist irgendwie auch wieder Psychologie. Die gucken sich was weiter da hinten raus, um zu sagen, und jetzt mit Vollgas dahin, dann schaffen sie mich auf jeden Fall bis zur Linie mit Vollgas. Und das darf man ruhig machen. Also man kann sich so ein Ziel stecken und sagen, ich möchte gerne in den großen Verlag. Ob es dann klappt, egal. Stellt man sich dieses Ziel. und nimmt sich richtig was vor. Allerdings muss ich auch wieder einschränken. Mich blockiert es total, wenn ich jetzt schreibe und denke immer, dieser Satz muss jetzt preiswürdig sonst wie toll klingen. Da habe ich so einen Trick. Ich drucke das Ganze aus, dann falte ich es ganz schluderig zusammen. Also so hier nur so grob irgendwie so zusammen. Und dann stecke ich es mir in die Mantelinnentasche so rein, gehe raus, setze mich irgendwo auf die Parkbank, falte das auf, nehme Rotstift und los. Zack, 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 wie so ein Deutschlehrer, der irgendwie eine blöde Arbeit da korrigieren muss. Dann habe ich nicht diese Ehrfurcht vorm eigenen Text, dieses jedes Wort muss sitzen, sondern ich mache einfach los. Das hilft mir. Auch die Location zu wechseln, also eben mal auf der Parkbank zu sein oder im Café oder auf dem Sofa und nicht vorm Schreibtisch. Das kann alles ein bisschen wieder lockern. Im Sommer habe ich manchmal im Bad auf dem Fußboden gelegen, weil es da so schön kühl war im Bad. Also man kann irgendwo hingehen, das ist ja das Schöne beim Schreiben. Und das hilft mitunter auch so die innere Verhakung zu lösen. Und wenn ihr ein konkretes Problem habt, wenn ihr sagt, wie soll meine Romanfigur bloß aus der Sache wieder rauskommen, hilft zum Beispiel auch, um die Verkrampfung im Kopf zu lösen, sich hinzusetzen und erstens bis zehntens untereinander zu schreiben und dann 10 Lösungen zu suchen. Das ist ganz verrückt. 10 Lösungen findet man leichter als eine. Weil man bei der einen Lösung nämlich immer rangeht und sagt, das muss der Bringer sein. Also das muss die krasse Lösung jetzt sein. Da geht gar nichts mehr hier oben. Aber wenn ich mir sage, okay, 10 Lösungen, auch absurdes Zeug, fange ich an zu schreiben, boah, könnte das. Und meistens bei sechstens oder siebtens habe ich es schon. Das weiß ich dann. Denke ich, ah ja, das ist es. Geht viel leichter als die eine perfekte Lösung. Ich höre Filmmusik beim Schreiben. Also Musik mit Gesang geht nicht, weil ich dann die Wörter, die lenken mich ab. Aber Filmmusik ohne Text, da suche ich mir das Passende aus. Romantisches zu einer romantischen Szene oder Actionreiches zu einer actionreichen Szene. Es hilft mir auch, so in Gang zu bleiben. Und wenn es ganz schlecht läuft, wenn ich echt Schwierigkeiten habe, am Stoff zu bleiben, dann höre ich denselben Track immer wieder. Also das kann auch 2-3 Stunden immer derselbe Track sein. Ich höre den irgendwann gar nicht mehr, aber mein Gehirn geht dann so auf geradeaus weiterlaufen. Kann helfen. Es hilft auch, das Internet auszuschalten, aber es ist so die letzte Notlösung. Und dann ist es sinnvoll, sich auch was zuzutrauen. Bei mir hieß das, als ich noch keine Bücher veröffentlicht hatte, saß ich im Wartezimmer beim Arzt und habe die Zeitschrift Funkuhr aufgeschlagen. Weiß gar nicht, ob es die noch gibt, so eine Fernsehzeitschrift. Und da gab es so Kurzkrimis, einen Kurzkrimi in einer Spalte. Ich habe den gelesen, dachte, ja, nett. Und weil ich ja Zeit hatte und noch nicht aufgerufen wurde, habe ich mal gezählt, wie viele Zeichen sind in einer Zeile, wie viele Zeilen gibt's? Aha, so viele Zeichen hat der Kurzkrimi. Dann habe ich mich zu Hause hingesetzt, habe den ersten Krimi meines Lebens geschrieben und genau die Zeichenzahl, bis ich es ausbaldowert hatte, ja, genau die richtige Zeichenzahl, habe es an die Funkuhr geschickt. Und der Redakteur hat wahrscheinlich gedacht, cool, habe ich nicht viel Arbeit, passt genau die Spalte, zack, füllen wir rein. Und haben mir, ich weiß gar nicht mehr, 200 Mark, 300 Mark, ein schönes Honorar überwiesen für mich als jungen Studenten oder was war ich da noch, Zivi, weiß ich gar nicht mehr. Und da dachte ich, hey, cool, man kann mit Schreiben Geld verdienen. Aber es war praktisch diese Naivität oder dieser Übermut, einfach zu sagen, ich mache das jetzt mal. Und das muss man sich manchmal trauen. Einfach mal, keine Ahnung, was man vorher nie gemacht hat, ausprobieren. Ein Genre vielleicht, ein Kinderbuch oder irgendwas, wo ihr eine Idee dazu habt. Einfach sich wagen und es testen. Wir haben vorhin drüber gesprochen, über die Federwelt dieser Autorenzeitschrift. Ich war damals Zivi und hatte eben Langeweile, wie man als Zivi so hat. Dann dachte ich, ach, gründe ich eine Zeitschrift. Dann habe ich 85 Exemplare kopiert und getackert und habe die unter meinen Freunden verkauft und dachte, cool, machen wir eine Nummer 2. Und bei der Nummer 2 waren es 150 Exemplare. Und dann wuchs es und wuchs es. Ich mache es ja inzwischen schon seit vielen Jahren nicht mehr, aber es gibt die Federwelt noch. Und ich weiß gar nicht, was hat sie jetzt, 5000 Auflage oder so. Ich habe mir nicht viel Gedanken gemacht, ob der Markt eine weitere Zeitschrift braucht oder keine Ahnung. Einfach mal probiert. So eine Stimmung braucht man ein bisschen, glaube ich, als Autor, um ja, was zu finden, was einem liegt und damit Erfolg zu haben. Und dann ist es so, dass man als Autor, es geht nicht ums eigene Ego, es geht nicht darum zu sagen, das habe ich gemacht, dieses Buch habe ich geschrieben, sondern ich finde immer, es geht mehr darum zu sagen, das habe ich gesehen. Gibt es von Goya so ein Bild, was er so unterzeichnet hat, das habe ich gesehen. Das ist das, was wir Autoren den anderen schenken können. Wir gucken genauer hin und wir haben mehr Zeit, darüber nachzudenken, wie sieht es eigentlich aus, wenn ein Hund frisst? Wie fühlt sich das an, wenn man Zahnschmerzen hat? Oder wie fühlt es sich an, wenn man einen Menschen umarmt, den man Jahre nicht gesehen hat, aber sehr liebt? Oder solche Momente einzufangen dann, dafür nehmen wir uns die Zeit und schenken den anderen dieses Erlebnis, diesen Moment. Also es geht nicht um unser Ego, sondern um die Zeit, die wir uns nehmen, etwas genauer zu beschreiben und etwas wirklich zu fassen. das kann dann beglückend sein für die Leser. Geht mir so. Ich bin ja auch eine Leseratte, wenn ich ein Buch lese und da drin wird mir ein Moment wieder bewusst gemacht, den ich auch mal erlebt habe, aber den ich nie so in Worte gefasst hätte. Das tut gut. Das ist schön. Und das ist ein Reiz beim Schreiben. Ein Problem allerdings ist die Zeit. Kennt ihr vielleicht. Man kann nicht in einer halben Stunde 3 Romanseiten schreiben. Ich brauche schon eine halbe Stunde, um überhaupt reinzukommen und den ersten Satz zu schreiben. Aber meine Frau versteht das nicht so, weil ihre Aufgaben sind leichter in halbe Stunden zu unterteilen. Und dann kommt sie rein und sagt, kannst du schnell mal hier, guck mal die Telefonnummer von dem einen Kinderarzt, kannst du das schnell mal googeln oder so? Und wenn ich das gemacht habe, bin ich wieder raus. Oder das Telefon klingelt. Also ich gehe oft nicht ran, wenn das Telefon klingelt, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt rangehe und dann quatscht mich da einer 5 Minuten zu, dann brauche ich wieder eine halbe Stunde, um in meinen Roman reinzukommen. Also ich brauche eigentlich Blöcke mit mehr Zeit. Und das ist natürlich schwierig, gerade wenn ihr es nicht hauptberuflich macht wie ich, sondern erst auf dem Weg dahin seid. Solche großen Zeitblöcke sich zu erkämpfen, ist gar nicht leicht. Aber es hilft, wenn man weiß, was bringt mich raus und was nicht. Mails schreiben wirft mich raus. Abwaschen wirft mich nicht raus. Ich kann locker Geschirr abwaschen, ich kann Wäsche aufhängen, irgendwas Mechanisches machen, ich kann Fahrrad fahren. Da bin ich mit dem Kopf die ganze Zeit im Roman. Aber alles, was mit Wörtern zu tun hat, sollte ich vermeiden. Und versuche dann den Tag so zu strukturieren, auch die Termine oder so zu legen. Eine Kollegin hat ein Schild bei sich an der Tür, wo sie immer schreibt, fließt Blut, dann dürft ihr reinkommen. Also die Kinder sollen sie nur stören, wenn es wirklich dramatisch ist. Ja, und ein Zitat habe ich noch zum Schluss, dann können wir gerne, könnt ihr Fragen stellen oder wir, Moment, ist meine Moderatorin hin, sehe ich sie gerade nicht, komme gleich noch ins Gespräch hier vorne, an meiner Seite. Tapfer an meiner Seite. Also ein Zitat, was ich ganz schön finde von Albert Schweitzer, vielleicht so zum Schluss. Niemand wird alt, weil er eine Anzahl Jahre hinter sich gebracht wird. Man wird nur alt, wenn man seinen Idealen Lebewohl sagt. Mit den Jahren runzelt die Haut, mit deinem Verzicht auf Begeisterung aber runzelt deine Seele. Sorgen, Zweifel, Mangel an Selbstvertrauen, Angst und Hoffnungslosigkeit, das sind die langen, langen Haare, die das Haupt zur Erde ziehen und den aufrechten Geist in den Staub beugen. Du bist so jung wie deine Zuversicht. Und das seid ihr auch beim Schreiben, so jung wie eure Zuversicht. Also all die Verlage hier in Halle 5 und in Halle 3, ich weiß, es ist schwer, an die ranzukommen, andererseits aber sind die auch verzweifelt auf der Suche nach guten neuen Autoren. Muss man sich immer mal wieder bewusst machen. Die suchen und ihr sucht und es muss nur der Richtige zum richtigen Moment irgendwie da sein und muss passen. Und es muss der beste Text sein, den ihr in dem Moment schreiben könnt. Also gut überarbeitet, gut vorbereitet. Da wünsche ich viel Erfolg. Und jetzt gern Fragen, wenn ihr wollt.
Ja. Schaltet ihr ein? Ah, wunderbar. Hallo.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank für deine wunderbaren Worte, Titus. Gibt es schon Fragen aus dem Publikum? Bestimmt, oder? Dann bitte mal Handzeichen. Dann komme ich rum mit dem Mikro. Okay, noch keine Fragen, dann stelle ich dir bisher Fragen. Wie war das mit deinem ersten Roman? Du hast davon erzählt, Kritikfähigkeit ist was ganz Wesentliches, was man lernen muss. Ja. Und wahrscheinlich sitzen hier viele junge Autoren im Publikum oder Menschen, die sich wünschen, einen ersten Roman zu schreiben. Wie hat das funktioniert bei dir mit der Kritikfähigkeit lernen? War das einfach oder wie hast du das gemacht?
Erstmal war es ganz witzig mit dem ersten Roman. Ist auch ein guter Tipp, an Verträge ranzukommen. Ich habe beim Open Mic mitgemacht in Berlin, so ein Schreibwettbewerb. Aber ich glaube, da darf man maximal 35 Jahre alt sein. Ich dürfte gar nicht mehr mitmachen. Ich werde 40 dieses Jahr. Oh. Also da habe ich gelesen und es passte überhaupt nicht. Der Wettbewerb war sehr literarisch und mein Text war... Naja, wie ein Märchen sozusagen. Okay. Aber in der Herrentoilette sprach mich dann ein Verleger an und hat den ersten Vertrag praktisch mit mir ausgemacht.
Wow.
Ja, das war mein erster Buchvertrag. Also das war nicht bei Aufbau, wo der Roman dann letztendlich kam, sondern für Kindler war das, die zu Rowohlt gehörten praktisch. Ja. Aber das heißt, es ist auch ein guter Tipp, sich bei Schreibwettbewerben zu beteiligen, weil die Lektoren schon gucken, wer ist da durch die Jury-Vorauswahl gekommen und hat vielleicht sogar was gewonnen oder so. Ich habe damals nichts gewonnen, aber seitdem halt Buchverträge.
Okay, aber das war nicht dein allererster Wettbewerb, an dem du teilgenommen hast, sondern wahrscheinlich gab es schon vorher welche, weil der Open Mic ist ja doch ein großer Wettbewerb, oder?
Ich war ziemlich naiv. Kann sein, dass es sogar der erste war.
Wow, herzlichen Glückwunsch.
Ja, aber ich weiß es nicht mehr sicher. Und okay. Die Frage nach Kritikfähigkeit, ja, ich erinnere mich mit meinem ersten Manuskript, als ich dann da aus dem Verlagsgebäude kam und fuhr die Rolltreppe zur S-Bahn hoch in Berlin und hatte diesen Stapel Papier in der Hand und alles war rot. Rot, 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 rot. Da dachte ich schon, habe ich überhaupt irgendeinen Satz richtig hingekriegt? Na, das ist schon heftig. Aber als ich dann zu Hause war und habe die Korrekturen übertragen, manchmal mich auch dagegen entschieden oder anders entschieden, aber ich hatte solche Glücksgefühle wie beim Puzzeln, wenn immer die Puzzlestücke genau wieder hinpassten, weil der Lektor einfach gute Ideen hatte. Tolle Ideen, wie man das besser machen konnte. Und ich lerne gerne von den Lektoren. Ja. Also
hast du das als Geschenk erlebt?
Ja, unbedingt. Okay. Unbedingt. Und das ist ja eine Kooperation. Ja. Ich finde immer, wenn man ein Buch abgibt, dann legt man das auf den Tisch zwischen sich und den Lektor. Und dann von da an arbeiten beide gemeinsam an dem Projekt und beide wollen das Beste für das Projekt. Es ist dann nicht mehr mein Baby, was ich an mich klammern muss, sondern gemeinsam machen wir ein gutes Buch draus.
Ja, super. Wie war das denn mit deinem Thema? Also es ist ja doch wichtig, ein Thema vielleicht zu finden, das dich beschäftigt und so sehr mitnimmt, dass du darüber schreiben willst. War das von Anfang an gleich da oder wie hast du das gefunden? Wie bist du auf Spurensuche gegangen?
Na, ich glaube, das lag bei mir daran, ich bin Pastorensohn und Christ auch und ich fand Kirchengeschichte spannend. Also was war das so für Ketzergeschichten im Mittelalter? Wer hatte da eigentlich recht? Welche Seite oder wie würde ich es aus heutiger Sicht beurteilen? Was hatten die für Argumente und dann was gab es für heftige Situationen? So kam ich auf Kirchengeschichte. Meine ersten Romane haben oft solchen Anklang. Inzwischen schon gar nicht mehr, aber das war das Thema, was mich am Anfang so angefixt hat. Ein verrückter Bischof im frühen Mittelalter, Claudius von Turin. Gab's wirklich. Der war so durchgeknallt über die Texte, kann ich heute noch lachen. Und den wollte ich gerne im Roman darstellen. Also
das war der Ausgangspunkt, die Figur.
Genau.
Ja. Okay. Was mich jetzt händeringend interessiert, wo du gerade erzählt hast, es gibt diese Störfaktoren beim Schreiben und man braucht sehr viel Zeit. Wie gehst du mit deiner Frau um, wenn die dich stört?
Liebevoll, immer liebevoll. Aber tatsächlich.
Aber jetzt ganz ernsthaft, ja. Wie nimmst du dir die Zeit? Wie sagst du anderen Menschen, Moment, ich schreibe?
Ja, das passiert tatsächlich, dass Lena reinkommt und ich sage, ich bin gerade richtig drin. Und dann sagt sie, oh ja, dann lasse ich dich. Und meine Kinder, die können inzwischen auch die Türklinke runterdrücken und deswegen schließe ich mein Büro ab.
Also das heißt, du bist wirklich nicht da?
Ja, ich habe das gehasst bei meinem Vater. Mein Vater hat auch immer sein Büro abgeschlossen. Ich fand das so furchtbar als Kind und jetzt mache ich es auch. Es ist eigentlich schrecklich, aber es geht nicht anders. Die kommen sonst dauernd rein und setzen sich auf meinen Schoß und wollen, dass ich ihnen am Computer irgendwas zeige, aber das geht ja halt nicht. Ja. Also man muss tatsächlich seine Schreibzeit verteidigen, es hilft nichts. Und das Schlimme ist ja auch, das Schreiben ist nie dringend. Es ist zwar wichtig, aber nie dringend. Andere Sachen sind immer dringend. Auto zur Reparatur bringen oder da abwaschen oder aufräumen und das Kind muss gewickelt werden oder was auch immer. Da komme ich nie zum Schreiben.
Also der Abwasch kann nicht dringend sein.
Wenn man kein Besteck mehr hat, das sauber ist. Bei uns war jetzt die Spülmaschine kaputt. Ganz schlimm. Aber ja, also das Schreiben dann wichtig genug zu machen, dass man sagt, ich muss jetzt schreiben, es hilft nichts. Es ist gar nicht so leicht.
Gibt es denn mittlerweile jetzt Fragen aus dem Publikum? Bestimmt, oder? Jessie hat eine Frage.
Ja, hallo, wo wir gerade über die Strukturierung des Arbeitsalltags eines Autors sprechen, hast du da feste Zeiten, wo du irgendwie sagst, morgens ab 9 bis um 12 möchte ich vielleicht grundsätzlich einfach nicht gestört werden und nehme mir die Zeit und nehme das dann auch so wichtig? Oder wie machst du das?
Ja, so ungefähr. Also ich spiele morgens noch kurz mit den Kindern, damit meine Frau eine Stunde länger schlafen kann. Bin ich nicht toll.
Ja.
Und dann gehen die in den Kindergarten oder Lena übernimmt den Kleineren und dann sitze ich im Büro bis zum Mittagessen, esse kurz Mittag, gehe wieder ins Büro bis abends 5:30 ungefähr. Das ist meine Kernzeit und natürlich gibt es auch Notsituationen, wo ich was anderes machen muss, aber das versuche ich so zu bewahren, ja.
Toll, danke.
Du hast eben erzählt mit den Korrekturen. Ich habe mal gehört, dass die Verlage nur Manuskripte haben wollen, die perfekt sind. Und wenn sie meinen, sie müssten was korrigieren, dann geben sie es zurück. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt.
Ja, das stimmt auch. Die wollen ein richtig gutes Manuskript haben. Aber das war das Beste, was ich konnte da mit 21 oder wie alt ich war. Besser konnte ich es nicht schreiben und so habe ich es abgegeben. Das war ja auch nur mein Rat an euch. Macht das Beste, was ihr könnt. Wenn euch gar nichts mehr auffällt und euren Testlesern oder sowas, dann müsst ihr das auf den Weg schicken. Aber dass ein Lektor da auch noch was zu tun findet, ist auch normal. Ich glaube, der würde sich auch gekränkt fühlen, wenn er gar nichts an einem Buch machen könnte. Aber es stimmt, die Verlage wollen ziemlich druckreife Manuskripte haben. Aber wenn sich ein Lektor verliebt, weil einfach die Geschichte gut ist oder weil ihr an bestimmten Stellen so schön erzählen könnt, dass es funkelt, dann wird er auch ein paar blöde Stellen hinnehmen und sagen, da müssen wir dann aber nochmal ran. Er muss sich verlieben, das ist wie ein Rendezvous. Ich würde vor dem ersten Date auch gucken, was ist meine schönste Kleidung und würde nochmal zum Friseur gehen oder, keine Ahnung, nochmal Zähne putzen. Also so ist auch mit dem Text. Also vor dem ersten Date mit dem Lektor poliere ich den, bis er so gut ist, wie ich es nicht anders kann und dann muss er auf den Weg.
Gibt es einen Geheimtipp für Lyrik und Gedichte?
Oh je. Ich habe auch Gedichte geschrieben, bis ich 17 war und dann irgendwann geguckt, in den Buchhandlungen liegen aber immer nur dicke Romane. Schreibe ich jetzt Romane und bin gewechselt. Aber Veröffentlichen von Lyrik ist ja fast unmöglich. Kann man in Zeitschriften vielleicht ein bisschen, Literaturzeitschriften oder als Liedtexte. Wenn man Texter für einen Musiker wird. Ich kenne einen Lyriker, der hat jetzt einen Musiker gefunden, die sind jetzt gemeinsam unterwegs und der vertont immer die Texte von dem. Aber es ist natürlich, die spielen keine großen Bühnen. Ja, die sind so in kleineren Locations unterwegs. Aber es ist für Lyrik, will ich ja auch nicht lügen, ne? Da sehe ich keine großen Chancen. Das entspricht irgendwie nicht unserer Zeit, komischerweise. Wir haben so wenig Zeit, wollen aber lieber ganz dicke Bücher lesen. Weiß auch nicht, warum.
Auch nicht, wenn sie mit gesellschaftskritischen Inhalten sind?
Ich fürchte, nein. Also, wenn sie das Ganze in einer Geschichte fassen könnten, oder vielleicht sogar in einem kurzen Roman, viel mehr Chancen. Also, das würde ich versuchen, die Idee zu nehmen und das Sprachgefühl, das man als Lyriker hat, zu nehmen und Erzählungen oder Romane daraus zu machen. Wären die Erfolgschancen größer.
Ich habe keine Frage, sondern ich möchte mich bedanken. Wir hören ja hunderte von Vorträgen und es ist oft sehr viel Blabla. Das ist der erste ehrliche, wirklich ehrliche, wow. Wie ist es, was vermeide ich, was kann ich tun. Ich bin echt dankbar für
Dankeschön.
Wirklich jeden Satz.
Dankeschön, das ist toll, danke.
Gibt es denn noch weitere Fragen oder ist das jetzt der Abschlusssatz gewesen? Ah ja, wunderbar.
Ich habe gehört, dass man, wenn man sein Manuskript einschickt, dass es dann so weit kommen kann, dass der Verlag sich den Namen merkt, wenn es abgelehnt ist und man sozusagen seinen Namen verbrennt in der Buchindustrie. Was kannst du dazu sagen? Also,
ja, die Angst kann ich dir nicht nehmen. Also, deswegen gilt, so gut wie möglich machen, bevor man es wegschickt, sonst bereut man es später. Man kann keine zweite Fassung nachschicken. Also das geht auf keinen Fall. Man kann nicht sagen, jetzt habe ich noch mal ein halbes Jahr dran gearbeitet und schicke es an denselben Verlag, wenn der nicht dazu eingeladen hat. Wenn der Lektor nicht geschrieben hat, bitte wende dich nochmal an mich, wenn du es nochmal überarbeitet hast, dann geht das nicht. Du kannst schon nach 2-3 Jahren mit einem anderen Buch es nochmal versuchen, aber womöglich, wenn du einen seltenen Namen hast, erinnert er sich an dich. Ja. Aber in der Buchindustrie, das ist jetzt hochgegriffen, dass man da verbrannt wäre, halt bei den 10 Verlagen, an die man sich gewandt hat. Aber ich würde auch wirklich eher an Agenturen rantreten. Ich habe jetzt oft von Verlagen gesprochen, das gilt im Kinder- und Jugendbuchbereich. Dort ist man noch öfter direkt mit den Verlagen im Kontakt. Aber im Unterhaltungsbereich bei Erwachsenenliteratur geht es fast nur noch über Agenturen.
Okay, danke.
Ja, schade, oder? Aber so ein gutes Namensgedächtnis werden die auch nicht haben.
So, hier war noch eine Frage.
Man kann nichts nachschieben.
Das betrifft so ein bisschen das, was meine Vorrednerin gesagt hat. Also die Frage ist eben Verlag oder Agentur, aber das hast du ja im Prinzip jetzt auch beantwortet. Ja. Ne?
Also ich würde Folgendes machen. Ne? Es gibt ja bei autorenwelt.de eine ganze Liste von Agenturen.
Genau. Mhm.
Und dann würde ich die durchgehen und würde gucken, oft stehen die Bücher, die so rausbringen, dabei. Also wenn man auf die Website der Agentur geht. Bei meiner Agentur ist es so, sind ganz viele Cover. Und dann würde ich gucken, sind das Bücher, die ich gerne lese, die mir gefallen, will ich damit dazu? Und dann mir eine Prioritätenliste schreiben, 10 Agenturen, Platz 1, Platz 2, Platz 3 und ich würde bei Platz 1 anfangen. Bei der, wo es am unwahrscheinlichsten ist, dass es klappt, wo schon auf der Website steht, die nehmen keine mehr. Da würde ich anfangen und dann langsam die Liste runtergehen.
Okay, ich habe gehört, die nächste Veranstaltung steht an. Wir sagen
Entschuldigung.
Vielen Dank, Titus, für den wirklich wunderbaren Vortrag. Sehr es gerne. Hat uns großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank. Jetzt bin ich auch da. Mein Name ist Tobias Kiewit, der Vorstandssprecher des Bundesverbands Junger Autoren. Nochmal danke, Titus, dass du eingesprungen bist. Ich war selber auf der Leipziger Autorenrunde gerade und konnte deswegen jetzt erst kommen. Aber Tanja Steinlechner hat mich, habe ich gerade gesehen, richtig toll vertreten. Besser hätte ich es auch nicht machen können. Ganz herzlichen Dank. Ich sage vielleicht 2 Sätze dazu, was der Hintergrund dieser ganzen Veranstaltung ist. Treffe Junger Autoren haben wir es genannt. Der Bundesverband Junger Autoren ist Veranstalter. Meine nächsten Podiumstiske können schon mal nach vorne kommen. Ah, hier, genau. Und 3 Stühle, ich glaube, wir gehen hier davor mit 3 Stühlen. Ich glaube, einen holen wir noch. Der Bundesverband Junger Autoren wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Und anlässlich unseres Jubiläums haben wir gemeinsam mit der Buchmesse diesen Treff junger Autoren. Und da war jetzt Titus Müller mit ein langjähriges Mitglied bei uns, der schon Mitglied bei uns war, mal als er noch gar nicht bekannt war und immer wieder hervorragend ist mit seinem Vortrag. Haben wir jetzt gerade gehört. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Vortrag. Jetzt habe ich ja auch eine PowerPoint oder so eine... Augenblick bitte. Können wir das da drauf tun? Ich nehme den Stuhl doch dazu und ich gehe in die Mitte. Also ich habe schon auf dem Testtrop ist da schon drauf.
Ich habe den Beamer neu angemacht.
Achso, der ist noch gar nicht an. Okay. Okay. Da drauf, ich gehe in die Mitte als Moderator. Einmal durchrücken, ich gehe dahin. Dahin, genau. Unser nächstes Thema, junge Literatur in Zeiten des Populismus. Und da haben wir eine kleine Diskussionsrunde. Also wie gesagt, der Bundesverband junger Autoren wird dieses Jahr 30 Jahre alt und anlässlich dieses Jubiläums haben wir diese Reihe hier auf der Buchmesse. Und wir wollen uns jetzt, nachdem wir jetzt allgemein zum Autor werden, uns einen Vortrag gehört haben zum Thema junge Literatur in Zeiten des Populismus wenden. Und dazu habe ich hervorragende Gäste. Ich muss mal eben hier ganz kurz meine Sachen. Oder ist das jetzt mittlerweile? Augenblick. Wir gehen am besten ein bisschen hier rüber. Können wir noch ein bisschen darüber rutschen? Achso, dann nehme ich das Mikrofon.
Oder so. Nimm das von Else und Else nimmt meins. Genau.
Das ist ein wunderbares Mikro, dann ist das eigentlich. Genau, dann gehen wir jetzt gerade gesehen. So, ich werde auch verstanden. Meine. Ja? Wir rücken hier noch ein bisschen rüber, dass wir auch.
Noch weiter?
Okay. Augenblick, das baut sich jetzt noch auf mit der Technik. So, jetzt können wir loslegen. Entschuldigung, Also, hilfloser Kommentar, junge Literatur in Zeiten des Populismus. Ich stelle mich noch mal eben ganz kurz vor. Mein Name ist Tobias Giewitt, Vorstandssprecher des Bundesverbands junger Autoren und Autorinnen. Und ich habe hier auf meiner rechten Seite Brigitte Seidel zu sitzen. Ich hoffe, jeder kann sie sehen, sonst müssen wir noch ein bisschen rüberrutschen. Sie ist Schriftstellerin und hat im Bereich Rassismus, Populismus veröffentlicht. Da kommen wir dann gleich im Konkreten dazu. Dann zu meiner Linken Else Laudan, Verlegerin in dem Bereich des Argument Verlag. Und auf der, ganz links Zoe Beck, Schriftstellerin und auch Verlegerin von Kulturbooks. Und die Auswahl meiner Gesprächspartner ist natürlich nicht ganz zufällig. Alle drei sind auf diesem Gebiet unterwegs. Und die Frage ist ja, gerade in letzter Zeit wird ja der Begriff Populismus immer recht, ist ja in aller Munde quasi, kann man so sagen. Und wir wollen das mal ein wenig anreißen, inwieweit hat das in der jungen Literatur aktuell eine Relevanz. Wir erleben ja momentan die Situation, dass wir einerseits es immer wieder sehen, dass Menschen sich stärker jetzt zum Glück engagieren zu dem Thema, nachdem wir erlebt haben, dass dieser Brexit dort ist und dass auch Trump in den USA da ist, hört man ja immer wieder, dass auch junge Menschen sich stärker mobilisieren, endlich für dagegen quasi. Und wir wollen mal ein bisschen beleuchten, wie ist es bei der Literatur, gerade Intellektuelle, gerade Schriftsteller, sind da ja doch immer die Vorreiter gewesen und sind sie vielleicht auch immer noch. Das werden wir mal sehen, wie das heute hier ist. Und ich würde vielleicht mal die erste Frage an Else Laudan als Verlegerin richten. Vielleicht ein paar Sätze zu dem Argumentverlag. Er ist ja darauf spezialisiert, quasi auf Thema ja, auch Rassismus, Feminismus auch sehr stark. Ne? Wie sieht das da aus der Erfahrung heraus? Gibt es jetzt momentan auch mehr Anfragen von jungen Autoren oder von Autoren allgemein? Jung meint jetzt nicht unbedingt nur das Alter natürlich, die an den Verlag herantreten und das da thematisch was anbieten. Oder erleben wir das nur in der Politik momentan so?
Nein, natürlich ist Populismus ein Thema. Der Argumentverlag ist traditionell ein politischer Verlag, schon seit Ende der 50er Jahre. Und mein persönlicher Schwerpunkt ist eine Reihe Kriminalliteratur von Frauen geschrieben in beiden unseren Verlagsbereichen, also sowohl im Bereich linke Wissenschaft, linke Theorie, als auch im Bereich guter politischer Kriminalroman ist natürlich Populismus ein Thema. Und man sieht es auch an den Programmen anderer Verlage. Bei uns ist es so, dass wir zum Beispiel auch wissenschaftliche Arbeiten jetzt von jungen Autoren dazu bekommen. Die sind natürlich trocken zu lesen, aber sehr gut erforscht. Und natürlich gibt es ein Stück weit auch eine Hilflosigkeit in der schreibenden Zunft gegenüber. Wie geht man damit um? Von wissenschaftlicher Seite geht es eher darum, erstmal zu erforschen, was ist genau los, wo sind die Schwächen im System, was passiert da, wo wird nicht ordentlich kommuniziert in der Literatur selbst. In der erzählenden Literatur gilt natürlich das, wie auch im politischen Kriminalroman, erstmal die Realität einzufangen und zu zeigen, was vor sich geht und was passiert. Der Populismus wiederum ist etwas, was jetzt erst neu in unseren Köpfen landet, den gibt es aber ja schon länger. Und es ist auch eine Aufgabe, sage ich jetzt mal als linke Verlegerin natürlich, einerseits zu zeigen, vorzuführen, warum das nicht geht, unter welchen Lebensumständen das überhaupt nicht in Ordnung ist, dieser Populismus. Es geht aber auch darum, herauszufinden, was müsste sich ändern, damit wir diese Probleme nicht haben.
Ja, Populismus ist angesprochen worden. Was ist überhaupt Populismus? Es wird immer jetzt gerne so in Verbindung mit ja auch Rassismus gewendet. Vielleicht an Zoe Beck die Frage, kann man das so alles über einen Tisch ziehen, per Kamm ziehen? Was ist Populismus eigentlich?
Also ich tue mir mit dem Begriff Populismus jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer, weil klar wird jetzt unter Populismus zusammengefasst, was du eben gesagt hast, Trump und Brexit und rechte Sachen und auch die Herren und vermutlich auch Damen, die da vorne ihren Stand haben bei Kompakt, ne? Die sind ja auch hier leider in der Halle. Gleichzeitig, also wird dann auch der Ruf nach einem linken, Populismus laut. Wir brauchen einen neuen linken Populismus, um die Leute wieder einzufangen. Ich tue mir damit sehr schwer und ich finde, wir sollten die Sachen auch beim Namen nennen. Es geht diesen Menschen, die wir meinen, um Fremdenfeindlichkeit, um Frauenfeindlichkeit, um Feindlichkeit gegenüber Menschen, die nicht heterosexuell sind, die nicht weiß sind, die nicht christlich sind, keine Männer sind auch oft genug. Das ist es und da würde ich das nicht unbedingt nur Populismus, das klingt mir schon fast zu kuschelig und ist mir auch zu unscharf, also nicht trennscharf genug.
Ja, Brigitte Seidel, Sie schreiben ja im Bereich Schulbildung sehr stark, sind Sie engagiert. Ist das Thema Populismus dort ein Thema oder ist das jetzt neuerdings ein Thema, war das da schon immer ein Thema oder eigentlich, wie sind da Ihre Erfahrungen?
Also das Thema Populismus ist an Schule an sich nicht so ein Thema, weil es ja auch kein Schulfach in dem Sinn ist. Und meine Intention, vor ein paar Jahren einfach ein Konzept zu entwickeln, zwar für Schulen, weil es mir wirklich wichtig war, einfach Schüler zu erreichen, unter der Thematik, also so auch geschichtliche Faktoren in Geschichten zu packen, also wo es nicht einfach um Zahlen geht. Und so der Grundgedanke war einfach, dass wir im Moment auch in diesem Dilemma stehen, dieser Informationsflut, wo es mehrere Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Einmal kann man kann es, also eine bestimmte Gruppe, die geht damit mit ignorieren um. Also man kann es ignorieren, weil man sich einfach nicht dafür interessiert. Man kann ihm zustimmen, weil man glaubt, dass es stimmt, ohne dass man es genau geprüft hat. Und die dritte Gruppe wäre dann die wirklich versucht zu filtern und differenzierter drauf zu gucken, nachzugucken. Und genau das war der Punkt, das war so mein Hauptpunkt. Ich möchte eigentlich den jungen Menschen und auch den Schüler dazu zwingen, so genauer zu gucken. Weil, ich habe mal in der Ausbildung einen Anleiter gehabt, der hat gesagt, im Grunde man darf eigentlich erst Entscheidungen treffen, wenn man genau vorher geguckt hat. Und das finde ich ganz wichtig. Also auch, dass eben so plakative Geschichten einfach nicht so passieren.
Ja, sagen Sie noch mal ein bisschen, was genau Sie veröffentlicht haben. Sie arbeiten auch viel mit Schülern zusammen.
Ja, also es ist eine Sammlung an Kurzgeschichten. Die lassen sich im Unterricht, die kann man fächerübergreifend einfach nehmen. Also sie bedient den Deutschunterricht, also dass man einfach im Deutschunterricht an die Textanalyse als solches geht und das auch im Geschichtsunterricht einfach Faktoren auch da benutzt werden und Geschichte vielleicht nochmal neu angeguckt wird unter einem anderen Aspekt.
Ja, und vielleicht können wir es einmal mal zeigen. Ich warte am Jakobsbrunnen.
Genau. Also der Buchtitel heißt Ich warte am Jakobsbrunnen und es geht also im Kern wirklich darum, um eine Auseinandersetzung zum Thema Rechtsextremismus. Aber mir geht es darum, so ein bisschen hinter die Strukturen zu gucken und eben genau damit Plakatives und vermieden wird.
Und Sie gehen damit richtig auch in Schulen?
Ja, genau. Also das ist so, also man muss es so sehen, dass das Thema ja nicht, es ist ja nicht im Unterricht, also es ist nicht als Unterrichtsfach verankert wie Mathe, Englisch oder so, sondern im Sozialgemeinschaftskundeunterricht gibt es Lehrer, die dieses Thema jetzt einfach ein Stück weit auch angehen wollen, weil es jetzt auch Thema ist. Wobei ich das vor einigen Jahren, also 2007 habe ich das Projekt entwickelt, weil ich einfach schon gespürt habe, bevor das jetzt alles hier so geschwappt ist, da passiert gerade was, da müsste man was tun. Das war so damals mein Gesichtspunkt, ja.
Nochmal zu Else Laudan, merkt man jetzt wirklich konkret, dass jetzt auch in den letzten Monaten, nachdem jetzt wir ja merken, dass auch in der Politik sich mehr Leute dafür interessieren, dass auch Autoren stärker an den Verlag herantreten, jetzt in letzter Zeit, oder ist das unverändert eigentlich?
Also so arbeiten wir nicht. Die Frage müsste man dann vielleicht eher einer Zeitung stellen, die eine schnelle periodische Veröffentlichungsweise hat. Aber ich habe, oh, derbes Feedback. Ich habe die Fragestellung hier auch eine Spur anders verstanden gehabt. Deswegen sage ich jetzt mal kurz, was ich eigentlich erwartet hatte. Ich dachte, wir sollten hier darüber sprechen, was können Autorinnen und Autoren eigentlich, die ein Unbehagen haben gegenüber den populistischen Entwicklungen in der Politik und im Kulturellen. Im Kulturellen ist ja ein ganz wichtiger Faktor da drin. Besonders wenn die Leute dann auch noch auf der Straße sichtbar werden und so. Was können Autorinnen, Autoren dazu leisten, dagegen anzugehen, dazu Position zu beziehen, da gute Positionen, aufklärerische Positionen zu stärken? Und ich wollte mich einfach spontan dafür verwenden, zu sagen, zum Beispiel gibt es so etwas wie das Genre Kriminalliteratur, welches sich hervorragend dazu eignet, viele Menschen zu erreichen und Geschichten darüber zu erzählen, wo die Frakturen in der Gesellschaft, die Risse, die Problematiken, die Konflikte und die Reibflächen genau liegen, wodurch die verstärkt werden und wie beschissen es den Menschen geht, die da ins Visier von Gewalt und Herrschaft geraten. Und dafür ist das Genre Kriminalliteratur sehr gut geeignet. Und deswegen dachte ich, sitze ich hier.
Ja, das kommt jetzt auch genau. Das war meine nächste Frage. Ich wollte den Bogen halt aufspannen. Übrigens, wenn Fragen aus dem Publikum da sind, ne, einfach Handzeichen. Das ist ein mobiles Mikrofon. Ja, Zoe, was können Autoren tun konkret? Ich wollte jetzt erstmal so eine Bestandsaufnahme machen. Und das war jetzt genau die nächste Frage. Was können Autoren tun konkret in dieser Situation?
Naja, eigentlich ist es ja die Grundfrage, warum schreiben wir alle? Und natürlich kann man, ich hatte jetzt eben den Eindruck, da ging es jetzt um das Thema, wie werde ich möglichst veröffentlicht? Solche Diskussionsrunden oder solche Vorträge, das kann dann auch gerne mal so in so eine Richtung gehen, das und das wird gerade gesucht, also schreibt bitte das. Ich würde mal von der anderen Seite dran gehen, was sind eigentlich meine Themen? Was möchte ich sichtbar machen? Also das ist doch eigentlich, wenn wir unseren Beruf oder wenn es noch kein Beruf ist, wenn wir unsere Leidenschaft des Schreibens, des Geschichtenerzählens doch mal ernst nehmen, uns selber fragen, was geht mir ans Herz? Was möchte ich sichtbar machen? Worüber möchte ich mit den Leuten reden? Was will ich denen da draußen klar machen? Und jetzt in unseren Zeiten, ich meine, die Strukturen, die Ausländerfeindlichkeit und so weiter, das war ja auch schon immer da. Jetzt ist es halt eben sichtbarer. Da könnte man sich damit beschäftigen, zu zeigen, wie kommen Leute dazu, dass sie so kippen, dass sie auf die Straße gehen und plötzlich irgendwie den netten Besitzer vom italienischen Restaurant plötzlich nicht mehr leiden können und als Hassfigur dastehen haben oder. Also da gibt es dann viele Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann. Strukturen sichtbar machen. Und selbst wenn man sich als unpolitisch begreift, da habe ich, glaube ich, letztes Jahr auf der Autorenrunde, bei der du, glaube ich, auch gerade Vortrag gehalten hast, mal darauf hingewiesen, egal was wir schreiben, auch wenn wir den vermeintlich unpolitischsten Liebesroman auf diesem Erdboden schreiben, wir kreieren immer ein Gesellschaftsbild, in dem wir uns überlegen, welchen Beruf hat eine Figur und wie steht sie zu den anderen Figuren und wie wir leider oft ohne drüber nachzudenken die Krankenschwester und den Arzt uns aussuchen, statt mal irgendwie die Ärztin und den Krankenpfleger. Solche Sachen, also dass wir uns selbst auch mal überprüfen, welches Gesellschaftsbild kreiere ich da? Will ich ein anderes kreieren oder will ich einfach nur den Strukturen hinterherlaufen, die es sowieso schon gibt? Das ist, wie gesagt, das ist unsere Aufgabe, ob es unser Beruf ist oder unsere Leidenschaft beim Schreiben. Diese Missstände sichtbar machen oder einfach Welten schaffen, wie wir sie gerne hätten und mit unseren Leserinnen und Lesern dadurch dann auch in Kontakt treten. Das können wir tun. Müssen wir tun. Finde ich auch die Aufgabe von uns Schreibenden. Weil wir erschreiben uns ein Forum. Wir kommunizieren ja durch das Schreiben. Wir haben dadurch eine ganz große Möglichkeit. Und zwar die dann vielleicht auch länger nachwirkt als ein Zeitungsartikel. Und das finde ich ganz wichtig. Und um den Bogen noch ein bisschen weiter zu spannen, weil wir gerade von Schulen gesprochen haben, da fehlen ja dann ganz oft die Vorbilder. Gestern musste ich mich mit einem kleinen Mädchen unterhalten, weil das gesagt hat, gibt es überhaupt Schriftstellerinnen? Und weil die in der Schule einfach noch keine Schriftstellerinnen so richtig durchgenommen hatten. Die hatten im Literaturkanon lauter Männer und so weiter. Ne? Also, dass man Vorbilder schon mal schafft. Und die Welt aufspannt, aufschlüsselt. Das ist unsere Aufgabe. Ja. Und die muss schon ganz früh anfangen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nochmal die Einladung, wenn aus dem Publikum Fragen sind, ne? Hände hoch, dann komme ich. Das ist ein mobiles Mikrofon. Nochmal zur Verlagssituation. Wie ist die Erfahrung heraus? Das ist vielen Autoren, schätze ich mal, die beim Argument-Verlag veröffentlichen, wahrscheinlich auch die Ansicht, schätze ich mal. Sonst würden die wahrscheinlich nicht, der Verlag ist ja darauf sehr stark spezialisiert, auf auch solche Bücher. Ist ja jetzt nicht so unterwegs in diesem Standard-Repertoire. Wie sieht das da aus konkret beim Verlag? Sind da, kann man schwer sagen wahrscheinlich, aber wie ist die Situation momentan? Sind da die Autoren, die dann auch was, also sie schreiben aus Leidenschaft, aber verbinden sich dann auch sehr stark untereinander und machen gemeinsam nochmal zu dem Thema, organisieren die sich? Ist da ein Netzwerk untereinander oder ist das wirklich so jeder einzelpurtlerisch?
Also zum einen ist es richtig, das ist ein Verlag, der nicht ein klassischer kommerzieller Verlag ist. Sonst kann man für solche Inhalte auch nicht stehen. Wenn man das Verlagswesen wirtschaftlich denkt, kann man kein politischer Verlag sein in dieser Welt. Das wiederum hat auch schon viel mit Verhältnissen zu tun. Wir leben in einem System, in dem es um Erfolg per se geht und um Verkäuflichkeiten. Wenn man da drin ein Anliegen hat, ein politisches Anliegen hat, kann man schon mal nicht reich werden, möglicherweise nicht mal davon leben. Trotzdem ist Kulturarbeit wahnsinnig wichtig. Und das ist genau der Punkt, wo wir anfangen, auch an Vernetzung zu arbeiten, immer stärker. Das eine ist, die unabhängigen Verlage, die tatsächlich das Gefühl haben, wir haben eine kulturelle Aufgabe, die vernetzen sich jetzt stärker und stärker, schließen sich zusammen, versuchen sichtbar zu sein, was nicht immer ganz einfach ist angesichts gewaltiger Konzerne mit riesigen Marketing-Etats. Insofern, da findet eine Vernetzung statt an Anliegen entlang. Ist übrigens in dieser Halle auch so, vom Forum der Unabhängigen über die einzelnen Gänge verteilt, jede Menge kleine Verlage mit großen Anliegen, die das systemkritisch, aufklärerisch, aber für die Menschen versuchen, Literatur zu publizieren und dabei eigentlich alle ihre Knochen hinhalten. Dann natürlich vernetzen sich auch Autorinnen, insbesondere in unserem Fall ist es jetzt so, dass sich feministische Krimi-Autorinnen vernetzen zu einem Netzwerk namens Herland. Das kann man auch im Internet finden und versuchen sich einzumischen in die kulturelle Landschaft und zu sagen, wir wollen über die Wahrheit schreiben, wir wollen unsere Leserinnen ernst nehmen und ihren Horizont weiten und wahrhaftige gute Geschichten erzählen, die auch auf der richtigen Seite sensibilisieren. Und wir wollen aber da auch die Verhältnisse ändern, weil wir müssen die Verhältnisse ändern, weil sonst wird es immer schlimmer.
Ja. Also, wenn ich dazu einfach zur Didaktik so ein bisschen was sagen darf. Also, ich habe das Konzept auch so aufgebaut, dass wenn ich in den Unterricht reingehe, dass dann mit diesen Geschichten auch Aufgabenstellungen also gegeben werden, in denen, also mit anhand deren die Schüler sich dann nochmal irgendwie mit einer ganz anderen, also nochmal intensiver mit auseinandersetzen, mit bestimmten Fragestellungen auch dazu.
Ja, also dass sie sich auch organisieren,
ja,
so, ne?
Ja,
dass
genau.
sie Möglichkeiten finden, wie könnte man sich organisieren,
ja,
Ideen.
Genau. Ja, ja.
Anführungsweisen, ja.
Ja, da, also finde ich halt wichtig, weil so, dass der Schüler auch so ein bisschen wirklich auch mit Lösungsansätzen kommt.
Okay, hier sind schon die ersten Fragen. Ich gebe mal das Mikrofon ein.
Eine Frage an Sie als Sachbuchautorin.
Nee, nicht Sach, also kein Sachbuch, nein.
Fachbuchautorin oder Erzählerin. Also jetzt mit diesem Anliegen da ist. Für mich ist Populismus ganz stark geknüpft an die Sprache.
Ja.
Und zwar an die Brutalisierung der Sprache, an eine Sprache, die verleugnet, dass es Differenzierungen gibt, eine Sprache, die behauptet, eine Sprache, die Andersdenkende verunglimpft.
Ja.
Beschäftigen Sie sich damit auch? Geben Sie Schülerinnen und Schülern da auch Möglichkeiten, sich mit der Sprache, die verwendet wird, auseinanderzusetzen und auch Mittel zu finden, wie man dieser gewalttätigen Sprache begegnet?
Also die gewalttätige Sprache, so in der Form, wie wir sie jetzt vorfinden, die war damals, also vor 2007, 2008, für mich jetzt noch nicht der Gegenstand. Also bei mir geht es wirklich mehr darum, Fakten so in Geschichten zu packen, weil es einfach so ist, dass wenn wir uns auseinandersetzen mit einer Thematik, dann sind wir immer sowohl mit unserer Denkleistung beteiligt, als auch mit dem Gefühl. Und das versuche ich so gemeinsam abzurufen, also mit den Schülern.
Ich habe weniger eine Frage als ein Statement. Ich bin natürlich auch Schriftstellerin und ich finde, ich möchte noch kurz auf den Populismusbegriff eingehen. Und zwar deswegen, weil er ja steht für eine Verkürzung von etwas, was ein großes Thema ist und unzulässig verkürzt wird und damit zur Lüge wird und zur Manipulation. Ja. Und wir als Schriftstellerin, denke ich, haben die Möglichkeit und sozusagen auch den Rahmen, Dinge umfassend zu erzählen, als Geschichte zu erzählen, und es ist völlig Latte, ob das eine Kurzgeschichte ist, ein Roman oder ein Gedicht oder ob man ein Lied dazu singt. Aber ich denke, dieses Umfassende, jemanden mitzuteilen, das ist das Wesentliche, und deswegen ist in der Literatur natürlich ein unglaublich breiter Raum, um dem Populismus, der Verkürzung, der Unwahrheit damit entgegenzuwirken. Und da ist völlig Latte, ob das rechts oder links ist. Wenn es verkürzt ist, ist es falsch.
Ja, sehe ich genauso.
Ja, sehr schön, genau. Da vorne war eine Frage, Sie auch, glaube ich, noch, ne? Oder? Ich komme gleich zu Ihnen, jetzt gehen wir mal hier erstmal hin.
Ja, danke. Wie steht es denn mit dem Pseudonym oder den Klarnamen, wenn ich mich jetzt aufmache in den Kampf sozusagen? Ich halte übrigens nichts davon, die Sprache dem anzupassen, das ist viel wichtiger, ne? Also man sollte auch die gewaltbesetzte Sprache beherrschen, um die überhaupt einzufangen. Aber doch, ich glaube, man sollte diese Sprache sprechen. Aber wenn ich jetzt so radikal bin und sollte ich dann meinen Namen drüber schreiben? Und wer hilft mir eigentlich, zum Beispiel der Bundesverband? Ich sag nur beim Freien Deutschen Atomverband, das war ja da der eins so, die sind irgendwann mal angetreten, ne, die deutschen Autoren, die fliehen mussten, ne, irgendwie mal wieder einzufangen. Ne. Gibt es eine Vereinigung, die einem dann hilft, oder steht man dann alleine im Feld da, wenn dann auf einmal die Herren bei mir vor der Tür stehen würden?
Also in meinem Fall ist es so, dass der Verlag mich da einfach auch schützt und dass deswegen von mir privat einfach auch nicht so Daten so präsent sind. Also auch im Netz nicht, wo der Verlag gesagt hat, okay, wir schreiben da jetzt einfach unsere Telefonnummer und unsere Adresse, und haben sie bewusst gemacht, um mich zu schützen einfach. Ja, das ist so. Und das war damals schon, also.
Ja, sorry. Also genau. Also die Frage geht mehr darum, ob man seinen Namen darüber wirklich setzt, wenn man sowas schreibt. Also ich finde, wenn man darüber diskutiert, wäre das ja schon bedenklich, wenn man jetzt sich nicht mehr trauen kann, mit der Meinungsfreiheit aufzuklären, gegen Populismus was zu schreiben, und auch nicht mal sich mehr traut, seinen Namen darüber zu schreiben. Das wäre ja bedenklich, wenn das Problem wäre. Das ist zum Glück nicht der Fall. Und im Gegenteil, wenn das so wäre, würde ich schon recht den Namen überschreiben.
Also ich überlege noch, ob ich die Frage wirklich richtig verstanden habe. Aber wenn es darum geht, also klar, wir haben den Briefkasten voll, also den virtuellen sowieso. Und ich habe auch eine Nummer, natürlich, also eine Telefonnummer im Internet, die läuft auf einen Anrufbeantworter, damit ich das vorher filtern kann, damit ich mir nicht alles anhören muss, was da kommt. Also dass ich früh genug löschen kann. Die Sachen kommen natürlich. Und zu versuchen, da jemanden anzuzeigen, das habe ich ein paar Mal gemacht, es kommt nichts dabei raus. Also wenn ich jetzt mit sowas zur Polizei gehe, selbst wenn ich den Klarnamen von jemandem habe, der mich deutlich bedroht, kommt meistens nichts dabei raus. Also dann heißt es dann gerne mal nach einem halben Jahr, die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, angeblich. Und der Betreffende hat aber gesagt, da hätten noch andere Menschen Zugang zu seinem E-Mail-Account, deshalb kann man nicht sagen, dass er die E-Mail geschrieben hat. Es ist sehr schwer, sowas dann nachzuweisen oder so. Also es ist Ja, wie man sich davor schützen kann, ist dickes Fell leider nur anlegen. Mhm. Aber ich, ja.
Aber kann, wenn man, für, man, die, nicht. Wenn man ja, dann, für die Sache steht, ja.
Dann habe ich die Frage falsch verstanden, ja. Also der Name schon, aber halt damit, also zu mir privat einfach nicht so Zugriffe gibt. Das ist der Unterschied.
Also wir zwei ja zum Beispiel, wir stehen ja mit unserem Gesicht und durchaus anfass- und angreifbar für alles, was wir erzählen und was wir machen. Und man kann uns ja auch auf Veranstaltungen finden. Das ist manchmal auch unangenehm, ja. Aber meistens haben wir dann doch, machen wir da doch eigentlich eher gute Erfahrungen. Aber natürlich ja. kommt, ich weiß nicht, habe ich die Frage richtig verstanden?
Ja, ich.
Also ich denke, es geht ja auch darum, mit literarischem Realismus zu zeigen, was an der Wirklichkeit nicht stimmt. Und ja. das ist auch eine Positionsbeziehung und dafür muss man halt auch ein Stück weit sein Gesicht hinhalten und klare Worte sprechen.
Ja, dazu muss man einfach bereit sein, ansonsten kann man sich sofort verigeln.
Klar.
Ich glaube, das sollte auch jeder Autor, der möchte ja etwas mitteilen und ich glaube, das sollte sich jeder Autor bewusst sein, wenn er was veröffentlicht, dass er auch dafür steht. Und dann auch sein Gesicht dafür hinhält. Ich meine, das wäre irgendwie dann auch ein bisschen...
Ich kann aber wirklich, gerade auch Frauen, kann ich auch verstehen, in bestimmten Kontexten, wenn die über bestimmte Themen schreiben, dass sie wirklich nicht erreichbar sein wollen und nicht jede E-Mail selbst dann durchlesen.
Ja.
Also das, ja, das kann schon wirklich schwierig
ja.
sein.
Es spielt ja auch noch mit rein, also, dass die wenigsten Autorinnen vom Schreiben allein leben können.
Ja.
Also zumindest in meiner Realität ist es so, dass viele Autorinnen einen anderen Vollzeitberuf haben und in ihrer Freizeit schreiben. Das ist nicht so, wie es sein soll, aber das ist leider so. Und da gibt es dann natürlich auch nicht immer reibungsfreie Möglichkeiten, einen anderen Beruf weiter auszuüben.
Ja.
Umso mehr müssten wir dafür sorgen, dass es möglich ist, dass couragierte und mutige und stellungbeziehende Schriftstellerinnen einfach auch vom Schriftstellern leben können und das tun können.
Ja, und dafür ist auch wichtig, dass es Verlage gibt, so gute Verlage, die sich auch da engagieren. Ich denke, Autoren, die in so solchen Verlagen, die auch inhaltlich dafür stehen, veröffentlichen, da ist auch der Verlag einfach dabei, diese Rechte zu verteidigen. Wahrscheinlich ist es bei manchem anderen Verlag, wo es mehr auf Kommerz ausgeht, nicht ganz so stark. Da lässt man vielleicht sie eher im Stich, die Autoren, oder?
Naja, es ist ja so, wenn man ein kommerzielles Verlagsprogramm mit nur ökonomischen Gesichtspunkten fährt, dann ist man ja nicht daran interessiert, dass sozusagen nicht das, was sowieso schon überall nachgefragt und akzeptiert ist und so weiter. Das heißt, man ist nicht daran interessiert, dass die Autorinnen die sicher verkäuflichen Bereiche verlassen, darüber hinausgehen und etwas anderes versuchen. Deswegen wird das notgedrungen nur von den Leuten abgedeckt, die wirklich politisch was wollen. Das kommt dann dabei raus.
Ja, die Sonne kommt jetzt hier auf.
Ja, es ist so.
Es ist immer um diese Uhrzeit. Aber es ist ja gut, wenn das Licht uns jetzt hier aufgeht. Zum Ende der Diskussion ist uns, glaube ich, allen ein bisschen Licht aufgegangen. Hoffe ich, dass es erhellend war. Wir kommen nämlich langsam in die letzte Fragerunde. Ja, was wir haben es ja letztlich schon angeschrissen, was können Autoren tun? Vielleicht anders formuliert, was sind die Wünsche vielleicht eines jeden von uns? Was Autoren, ist es letztlich schon angesprochen worden von Sui vorhin, was können Autoren tun, was sollen sie tun, was ist gerade jetzt in dieser aktuellen Situation und an für sich notwendig, was wünschen wir uns?
Wenn ich da nochmal reingrätschen darf, weil mir spuckt gerade dieses Beispiel von dem Yiannopoulos, heißt er, glaube ich, ne? Dieser Milo Yiannopoulos, dieser Posterboy der amerikanischen Rechten, ne? Zwar schwul, aber trotzdem auf der Trump-Seite ganz rechts, ganz frauenfeindlich. Der hatte dann einen Vertrag gekriegt bei einem großen amerikanischen Verlag, dass er sein durchaus fremden Frauen sonst was feindliches Buch dann auch herausbringt. Natürlich war das keine politische Entscheidung dieses Verlags, sondern eine wirtschaftliche Entscheidung, weil die wussten, damit machen wir einen Haufen Kohle. Was dann passiert ist, ist, dass viele Autoren und Autorinnen gesagt haben, wir wollen nicht im selben Verlag erscheinen wie dieser Autor. Weil das ist von euch eine feige Entscheidung, da nur zu sagen, okay, wir gucken aufs Geld. Klar muss ein Verlag aufs Geld gucken, aber manchmal muss man eben auch mehr auf die Moral gucken. Und da haben viele, viele Autorinnen und Autoren die Rechte, ihre eigenen Rechte zurückgefordert. Leider hat der Verlag nicht unbedingt darauf reagiert, sondern auf einen Pädophilievorwurf, der dann kurz darauf gegen diesen Janopoulos laut wurde und hat dann das Buch gecancelt. Aber gut, es ist jetzt halt so rumgelaufen, aber die Wunschvorstellung wäre natürlich, dass ich dann auch in so einer Situation, dass wir uns dann auch alle organisieren, dass wir uns wirklich für unsere Interessen stark machen. Das wäre so, ja, ne, dass wir auch mal dem Konzern die Stirn bieten, indem wir uns dann zusammentun. Also zusammentun, organisieren, Meinung sagen, das so unterm Strich würde ich, ja.
Also dem schließe ich mich an, möchte aber auch nochmal auf die Sprache zurück. In der erzählenden Literatur haben wir die Möglichkeit, nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, und das heißt nicht auf diese Dummheit einzuschwenken, von der Populismus auch lebt. Nicht die Dinge zu verkürzen, nicht die Sprache zu bedienen. Auch die Sprache, in der wir über Gewalt sprechen, macht viel in den Köpfen unserer Leserinnen und Leser aus. Wir müssen dafür eine Sprache finden, die Verantwortung trägt, die Position bezieht und die differenziert. Und wir müssen, ich wünsche mir Autorinnen, die von Welten erzählen, die von Kämpfen erzählen, auf eine Art und Weise, die sich toll liest und die dennoch sich der Vereinfachung verweigert und der Plattitüde verweigert und notfalls sogar dem kommerziellen Erfolg verweigert im Dienste der Wahrheit.
Ja. Yeah.
Nee. Okay. Gut, ich schließe mich genau daran an. Wir müssen nämlich jetzt zu der nächsten Veranstaltung schon rüber. Ich bedanke mich ganz herzlich für meine Podiumsgäste und für Sie, für Ihre Fragen und für das rege Interesse. Und jetzt geht nämlich jetzt schon nur tracks mit der nächsten Veranstaltung hier weiter. Nochmal ganz herzlichen Dank und ja, noch viel Spaß.
Hallo?
Hallo?
Ja, verehrte Gäste, die sich schon versammelt haben und vor allem die noch kommen werden, in fliegendem Wechsel. Wir stellen Ihnen dieses Buch vor, das heißt Grenzfälle. Autoren aus Brandenburg und Schleswig-Holstein haben ein gemeinsames Buch verfasst mit fast 40 Beiträgen. Und wir beide sind die Herausgeber. Ich stelle vor, das ist der Klaus-Rainer Goll aus Lübeck. Ich bin Till Seiler aus Brandenburg. Und können wir noch etwas mehr Ton haben, sagen die Zuhörer? Und der Klaus-Rainer Goll ist der Gründer und weiterhin Leiter des Lübecker Autorenkreises. Und den gibt es schon seit
1980, 9.9.1980, also 37 Jahre.
Und was war der Ansatz, was habt ihr vorgehabt?
Wir wollten einfach nicht mehr allein sein in Lübeck, wir wollten gemeinsam ein bisschen stärker sein und wir wollten unsere Texte veröffentlichen, uns vorlesen, wir wollten Kontakt aufnehmen zu anderen Verbänden, was wir ja zum Beispiel mit euch getan haben.
Ja, also die Zuhörer sind noch nicht zufrieden, wir möchten es noch etwas lauter haben. Ist das möglich? Es wird daran gearbeitet. Die Geschichte dieses Buches lässt sich so umreißen. Der Lübecker Autorenkreis hat immer Exkursionen in die neuen Bundesländer gemacht, nach Sachsen, nach Brandenburg, Sachsen-Anhalt und so weiter, um dort auch berühmte Vorfahren, geistliche Vorfahren zu besuchen, also zum Beispiel in Frankfurt oder Heinrich von Kleist. Und dabei ist der Brandenburger Schriftstellerverband auch eingeladen worden und so haben wir uns kennengelernt. Und dabei entstand die Idee, wir sollten doch mal eine gemeinsame Anthologie herausgeben. Und zum Thema, sagst du bitte was?
Ja. Ja, das Thema war Kennenlernen, aufeinander zugehen. Das Ganze geschah ja unter dem Motto Kennenlernen, aufeinander zugehen. 25 Literaturen haben wir bisher durchgeführt. Und in Frankfurt-Oder haben wir mit euch eben Autoren gefunden, die mit diesem Motto mit uns ganz konform gingen. Und da lag es auf der Hand, eine Anthologie gemeinsam herauszugeben. Ihr hattet ja schon eine herausgegeben. Ja. Und das war dann mit Carmen Winter auch das Gespräch und dann mit dir. Und darüber bin ich sehr glücklich.
Und das Thema lautete Grenze. Die Grenze, die uns getrennt hat, sollte helfen, uns wieder zu verbinden. Ich möchte Sie jetzt bitten, den ersten Beitrag von Klaus-Rainer Goll zu lauschen.
Muss ich da reinsprechen oder hier?
Nee, das ist schlecht. Mikro nicht zu Mikro halten und Mikro nicht zu Box halten, dann kommt es.
Müssen wir mal versuchen, ne? Ich versuch mal. Geht es? Das blendet ganz schön hier. Okay. Ich lese aus dem Buch meine Gedichte, habe aber auch dazu einen Prosa-Beitrag geschrieben. Die Gedanken.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.